Herzlich willkommen zu Episode 101 vom German Gunners Podcast. Wir sind zurück aus der wohlverdienten Urlaubspause und blicken natürlich auf den gestrigen Premier League Spieltag, unser ja doch glorreiches 5:1 gegen Bournemouth. Es will ein wenig analysiert werden, dazu natürlich alles andere, was so rund um Arsenal in den letzten Tagen so passiert ist, und wir müssen natürlich auch einen Ausblick auf das kommende Wochenende werfen. North London Derby an der White Hart Lane in Wembley. 101. Episode mit Christian an der anderen Ende der Skype-Leitung. Moin.
Ja, Grüße in die Hauptstadt. Hallo.
Klingt noch ungewohnt. Auch wenn ich jetzt irgendwie bei beruflichen oder privaten Mails immer viele Grüße aus Berlin schreibe, es geht noch nicht so einfach über die Tastatur hinweg.
Ja, das ist immer die Gewohnheit an das Neue. Ne? Das ist dauert halt ein bisschen.
Es sind ja auch erst 4 Wochen, und in diesen 4 Wochen kann man immerhin behaupten, habe ich schon eine doch sehr schmerzhafte Arsenal-Niederlage auch gesehen. Das 0:1 im Europa-League-Hinspiel gegen Bate Borisov, das haben wir ja zum Glück ausgemerzt. Und jetzt läuft es eigentlich. Wie ist so die generelle Stimmung, die Rundumlage in ein paar wenige Worte gefasst vor dem nicht ganz unwichtigen North London Derby am Wochenende?
Ja, wir sind wieder in Schwung gekommen ein bisschen. Also nachdem es doch einigermaßen gestoppt hat und eine Menge Sand im Getriebe war für eine ganz lange Zeit, scheint es jetzt wieder in eine Richtung zu gehen, wo man sagen kann, Top-4-Finish kann man vielleicht dann doch über die Liga schaffen und muss nicht zwingend die Europa League dafür benutzen. Ja, du hast es gerade schon angesprochen in der Einleitung zu dieser Episode. Gestern mit dem 5:1 gegen Bournemouth wirklich sehr, sehr ansehnlich gespielt. Aber auch die Woche zuvor, beziehungsweise das Wochenende zuvor, muss man sagen, zwar von der Torausbeute geringer, aber von dem, was wir geboten haben, sicherlich auch nicht schlecht. Also wir sind wieder in einem guten Rhythmus drin, und North London Derby bietet sich an, da vielleicht mal ein ganz großes Ausrufezeichen zu setzen.
Jetzt werden die Erwartungen schon wieder höher. Wir hatten ja Anfang Februar drüber gesprochen, was sozusagen passieren muss, damit wir die Chancen auf ein Top-4-Finish realistisch am Leben erhalten über den März hinaus. Und da sind wir ja auch auf die beiden Spiele gegen Southampton und Bournemouth kurz eingegangen. Und das sind halt einfach Must-Win-Spiele. Also eben genau die Sachen, die wir die wir auch in letzter Zeit zu häufig haben liegen lassen. In Southampton ja sogar verloren. Und gerade zu Hause im Emirates müssen solche Spiele halt gewonnen werden. Und idealerweise auch schraubt man bei der einen oder anderen Gelegenheit ein bisschen am Torverhältnis. Deswegen würde ich jetzt erstmal nicht ganz so in die völlige Euphorie mit einschlagen, weil solche Spiele gewonnen werden müssen. Die Art und Weise macht mich zuversichtlich, aber überzeugt mich noch nicht, weil ich so eine Spielweise auch schon häufiger gesehen habe in dieser Saison. Und es bisher immer so war, dass wir das für 3-4 Spiele mal gezeigt haben, aber es dann nicht konservieren konnten. Deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch und auch ein wenig gespannt, ob wir das von der spielerischen Art und Weise so hinkriegen, gerade auch in den nächsten beiden sehr, sehr wichtigen Spielen gegen die Spurs und gegen United und dann in der Europa League dazwischen gegen Rennes. Bei Start-Rennes ist es vielleicht jetzt nicht zwingend erforderlich, da spielerisch groß aufzutrumpfen, aber es muss halt nochmal bewiesen werden, gerade jetzt auch im Auswärtsspiel bei den Spurs. Aber grundsätzlich würde ich auch mal sagen, aufgrund der ein oder anderen Schwäche der Konkurrenz, denke ich, sind die Top-4-Chancen intakt Ende Februar. Aber das ist eigentlich auch das Mindeste, was man noch erwartet hat. Also Minimalziel ja. Ich glaube, die nächsten beiden Spiele sind sehr, sehr richtungsweisend. Wenn wir mit 4 Punkten aus den beiden Spielen rausgehen, würde ich sagen, haben wir sehr, sehr gute Chancen, weil wir dann eigentlich die Brocken erledigt haben. Wenn das nicht klappt und Chelsea und Man United wieder so ein bisschen, Chelsea gerade wieder auch vermehrt in die Spur findet, wird es noch sehr, sehr schwierig. Aber zumindest sind wir noch im Rennen. Das ist, glaube ich, erstmal das Mindestziel.
Definitiv, also sind da völlig d'accord, dass das Spiel gegen Spurs und auch gegen United natürlich ein ganz anderes Kaliber darstellt als jetzt unsere Partien gegen Southampton und Bournemouth oder auch die ganzen Spiele in der Europa League gegen Borisov. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also das wird ein ganz harter Gang und der März an sich ist ja durchaus da sehr, sehr gespickt mit Partien, wo wir uns einfach beweisen müssen, wo wir halt genau das zeigen müssen, was du gerade gesagt hast, dass wir das in der Form halt auch über einen längeren Zeitraum spielen können, dass wir das auch gegen entsprechend hochklassigere Teams auf den Platz bringen können. Und da wird sich dann halt zeigen, wo die Reise dann wirklich hingeht. Bleibt die Tendenz halt in diese Richtung, dass wir den Top-4-Platz wirklich umkämpfen in der Liga bis zuletzt? Oder fallen wir da ab? Du hast jetzt hier gerade schon eine Frage von Nick Rehe quasi mit in der Analyse schon beantwortet, der halt
Weil ich sie natürlich gesehen habe, den habe ich gar nicht, aber.
genau, der gefragt hatte, was wir realistisch glauben, wie viele Punkte wir aus den Spielen gegen United und Tottenham holen. Und die Zahl 4 ist da auch in den Kommentaren auch öfter mal schon mal gefallen. Wäre natürlich nicht verkehrt mit Blick auf die Thematik, die du auch gerade schon angekratzt hattest, dass das die beiden in Anführungsstrichen letzten Spiele gegen Top-Mannschaften sind. Natürlich in der Premier League kann jeder jeden schlagen und wir wissen halt, wie hoch das Niveau in der Premier League ist. Aber wenn man es halt tabellarisch nimmt, sind das halt die beiden Spiele, die jetzt noch anstehen. Und die Teams um uns herum haben auch noch entsprechende Spiele im weiteren Verlauf. Also wenn wir da gut mit rauskommen und danach vielleicht auch bedingt durch entsprechende gute Ergebnisse in ein gutes Finish in der Saison kommen, kann die Ausgangslage, die wir momentan haben, natürlich Gold wert sein.
Wobei der März ja eigentlich ein sehr. Also, wir spielen gegen die Spurs, gegen United, zweimal gegen Rennes und dann ist ja, glaube ich, eine längere Pause, weil das Ligaspiel gegen die Wolves verlegt wurde wegen FA Cup. Dann ist, glaube ich, Länderspielpause oder EM-Qualifikation, irgend sowas. Also, ich glaube, wir haben ja dann auch eine längere Pause im März. Vielleicht auch nicht verkehrt, sozusagen, dass man jetzt weiß, okay, gut, wir haben 2 Wochen, in denen man nochmal wirklich Gas geben muss. Mit diesen 4 wichtigen Spielen bedingt möglich, dass man auch rotieren kann, gerade im Hinblick auf das Hinspiel in Rennes vielleicht. Aber gibt zumindest die Gelegenheit, dass man eigentlich gegen die Spurs und gegen United mit der bestmöglichen Mannschaft oder der bestverfügbaren Mannschaft dann noch auflaufen kann.
Ja, wir haben, also um es mal ganz kurz runterzubrechen auf Daten, damit das mal auch visualisiert werden kann. Wir haben quasi das letzte Spiel im März am 14. März. Das ist das Europa League Rückspiel zu Hause gegen Rennes.
Genau, und das Wochenende darauf wäre Wolves gewesen, das ist verlegt worden wegen FA
Genau,
Cup.
und am 1. April ist dann erst wieder das nächste Spiel. Das ist in der Premier League zu Hause gegen Newcastle.
An einem Montag.
Montag.
Oh.
Ja. Oh,
Oh, ja.
ja.
Ich hab gesehen, dass mein erstes Premier League-Spiel in der neuen Wohnung, die ich Ende April beziehen werde, ein Monday Night Game sein wird gegen Leicester.
Ja, 29.
Ja,
April, Monday
genau. Wenn
Night,
alles gut
ja.
läuft, ist das mein erstes Arsenal-Spiel in der dann einer neuen Wohnung. Ja, mal gucken, wie weit wir da dann noch im Geschäft sind, sozusagen, oder ob ich das Spiel mir schenken kann. Glaube ich aber nicht. Gut, dann lass uns doch auf gestern Abend mal genauer eingehen. Ich musste sehr lachen heute Morgen. Ich glaube, Arsenal hatte auf Instagram ein Foto von Kai Jenkinson gepostet. Und die Frage war irgendwie mehr oder weniger frei übersetzt. Wie habt ihr seine Leistung gestern gesehen? Und der erste Kommentar war besser als Trippier.
Ja, definitiv. Also Carl Jenkinson, was soll man dazu sagen? Also
Das
irgendwie ein
erste, der
lebendes
erste
Rätsel.
Ligaeinsatz in der Premier League seit fast 3 Jahren. Und sagen wir mal so. Ich habe jetzt nur die Highlights gesehen, die verlängerten. Es war jetzt zumindest kein grober Fehler dabei.
Nee, er hat es wieder gut gemacht. Also es ist halt bei Jenkinson immer, glaube ich, halt so ein Faktor, dass er haut dann wirklich auch alles rein, was er hat. Und Ist sich auch nicht zu schade, mal die Grätsche noch mal rauszuholen, so klassisch, wie man es halt von früher kennt. Und er lässt sich da wirklich eigentlich nichts Grobes zu Schulden kommen lassen. Und das ist halt immer wieder eigentlich erfrischend zu sehen, dass er, wenn er irgendwie in die Bresche springen muss, einfach da ist und vor allem auch mit der vollsten Motivation da ist. Ich meine, klar, es ist einfach der Background, dass er selber halt ein riesen Fan ist, aber trotzdem, wenn du halt so lange halt keinen Einsatz bekommen hast, eigentlich immer nur wieder ausgeliehen, verletzt, nur im Training, nicht im Kader oder ähnliches bist, das musst du erstmal hinkriegen, dass du dann halt den Schalter so umsetzt und ja, Respekt, also hat er wirklich gut gemacht. Ich glaube, durchgängig auch so gesehen und bewertet worden.
Eine Innenverteidigung mit Sokrates und Jenkins sind wäre noch mal mein großer Traum irgendwann. Die werden sich wahrscheinlich nach jeder Aktion mehrmals abklatschen.
Ja, das wäre wirklich das absolute Motivationsmonster in der Innenverteidigung. Also
Jeder
Sokrates wäre auch
Personalcoach
geil.
würde sich da freuen drüber.
Genau, das ist dann so, ne, heute Motivationscoach mit Sokrates und Jenkinson, ja, und danach geht ihr Unternehmen durch die Decke.
Ja, dann was ist noch zu sagen? Ganz interessant, wie der gestern mit Dreierkette und Jenkinson und Kolasinac als Flügelspieler. Es gab oder es gibt ja immer so eine gewisse Skepsis gegen die Dreierkette in Heimspielen gegen eher defensiv eingestellte Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte oder sagen wir mal so eher alles außerhalb der Top 6. Gestern hat es wiederum ziemlich gut funktioniert, was mich zu der These oder zu der Überzeugung hat kommen lassen, dass es eigentlich egal ist, ob wir Dreier- oder Viererkette spielen. Entscheidend ist, dass die Akteure in der Offensive Klick machen, beziehungsweise dass da sozusagen die Basis gelegt wird. Und dann ist es im Endeffekt eigentlich egal, wenn man halt einen Özil in guter Form hat, einen Mkhitaryan in guter Form hat, wenn man mit Aubameyang und Lacazette vorne Stürmer hat, die treffen und man auch ein bisschen rotieren kann, ist es eigentlich egal, ob wir Dreier- oder Viererkette spielen, gegen solche tiefstehenden Mannschaften wohlgemerkt. Also letztendlich ist es entscheidend, dass wir sozusagen in der Offensive die Basis da legen. Ob man dann gegen die Top-Mannschaften so spielen kann, ist eine andere Frage, weil man da defensiv sicherlich mehr gefordert sein wird. Aber jetzt die beiden Spiele gegen Southampton und Bournemouth haben eigentlich gezeigt, dass der Schlüssel dahingehend, wie unser Spiel eigentlich angelegt ist, oder anders formuliert, das steht und fällt einfach mit der offensiven Kreativität. Weil wenn wir da gut sind an dem Tag und meistens auch in Führung gehen, also sozusagen das erste Tor schießen, habe ich immer den Eindruck, die Mannschaft ist gleich zwei Ecken stabiler halt und dass das dann so ein bisschen von alleine auch geht. Sobald die allerdings irgendwie in Rückstand geraten, weil wir auch einfach, ja, weil wir ja immer noch diesen defensiven Fehler mit drin haben, gestern Guendouzi auch, und es offensiv nicht so gut klappt, wie so zu Beginn des Jahres, wo Iwobi und Mkhitaryan irgendwie so eine Formtief waren, Özil die ganze Zeit verletzt war und wir eigentlich keinen kreativen Kopf hatten, dann ja, wird es sofort sehr schlecht. Also eigentlich für Emery ganz positiv. Er kann beides spielen und die Siegchancen sind relativ groß, wenn wir offensiv vernünftig, ja, vernünftig spielen sozusagen. Also aus dem Mittelfeld heraus kombinationssicher sind, passsicher, die Stürmer einsetzen und dann ist es eigentlich auch vollkommen egal, ob Xhaka spielt oder nicht als Anker sozusagen, weil dann der Eindruck immer ist, dass wir dann automatisch, wenn wir offensiv gut spielen, Tore machen, defensiv gleich viel, viel besser stehen. Und mit Ausnahme dieses Lapsuses da von Guendouzi gegen Bournemouth war das ja eigentlich auch gut. Leno musste mal zwei, dreimal wieder ordentlich und sehr gut halten. Aber war das jetzt zumindest, was die gegnerischen Torchancen angeht, schon mal reduzierter als in anderen Spielen. Und Bournemouth ist ja jetzt auch gerade offensiv nicht unbedingt die schlechteste Mannschaft.
Ja, in jedem Fall. Also ich glaube, es ist halt in diesen Spielen auch immer deutlich sichtbar, dass es halt auch wichtig ist, dass wir über die Außen halt auch gut und mit Schwung und offensiv kreativen Spielern kommen. Also wenn wir da sehen, dass wir da die Breite schaffen und somit halt auch hinten die entsprechende Abwehrreihe so auseinanderziehen, dass wir dann halt die Schnittstellen haben für Lacazette, für Aubameyang, dann haben wir natürlich die Vorteile. Wenn du dann halt noch so wie in dem Spiel gestern halt mit Mkhitaryan einen Spieler hast, der ja, der scheinbar halt wieder in einen absolut guten Rhythmus kommt und dann zum Beispiel vor dem Aubameyang-Tor war es, glaube ich, selbst den Ball erobert und dann halt Meter macht und dann halt diesen Pass in die offene Schnittstelle spielt, dann hast du natürlich die Vorteile. Was natürlich richtig ist, wenn du gegen Mannschaften spielst, die selber natürlich noch qualitativ ein höheres Level als Bournemouth haben, musst du natürlich gucken, ob du das Ganze ein wenig, naja, kontrollierter spielst, was aber, glaube ich, dann auch von alleine kommt, weil man halt gegen Mannschaften wie Tottenham, Liverpool, Chelsea, United oder ähnliches halt nicht mit einem etwas offeneren Visier spielt, sondern eher vielleicht ein bisschen taktisch zurückhaltender. Das ist aber natürlich dann für die kommenden verbleibenden Wochen vielleicht auch als eine ganz interessante Erkenntnis zu sehen von gestern, dass wir so halt in der Spielweise und in der Ansetzung der Formation vielleicht den Schlüssel in der Hand halten, auch frühzeitig diese Führungen zu erzielen und uns dadurch halt selber Sicherheit oder eben auch das nötige Polster für mal wieder einen defensiven Lapsus halt selber zu schaffen. Und das ist eine Erkenntnis sicherlich, die Emery in jedem Fall mitgenommen haben wird. Aus beiden Spielen jetzt gegen die Saints und auch gegen die Cherries. Da gehe ich ganz fest von aus.
Ja, und es steht und fällt halt mit der Laufbereitschaft. Also wenn die Mannschaft in Bewegung ist, auch offensiv, wenn halt auch in die Räume gegangen wird und sozusagen der Extrameter auch bestritten wird, dann klappt das halt auch viel, viel einfacher. Und dann kriegt man halt eigentlich auch eine defensiv eingestellte Mannschaft ganz gut auseinandergezogen. Und sicherlich ist es dann von Vorteil so ein bisschen, dass du mit zumindest das Kolasinac auf der linken Seite ja einen sehr offensiv denkenden Außenverteidiger in dieser Dreierkette dann auch hast. Über rechts, ja, ist es aufgrund der Verletzung von Bellerin halt eben nicht so gegeben. Aber auch da ist es im Endeffekt aus meiner Sicht egal, ob wir dann Dreier- oder Viererkette spielen, weil Kolasinac hat auch die Gelegenheit, wenn wir Viererkette spielen, entsprechend vorne Akzente zu setzen, dann ist halt eben nur die Absicherung eine andere. Also das heißt, wenn wir Viererkette spielen, bedeutet das eben für die Mittelfeldspieler eben auch, dass sie etwas noch stärker mit zurückarbeiten müssen, halt auch mal die ein oder andere Lücke füllen, etwas aufmerksamer sein, weil uns halt dieser eine zusätzliche Mann in der Abwehr da halt eben fehlt. Aber letztendlich ist es, glaube ich, keine Frage eben dann der taktischen Ausrichtung, sondern vor allen Dingen eben ja, von Einsatz, Laufbereitschaft und auch so das Bewusstsein der Spieler, okay, gut, wir spielen jetzt dieses System, in diesem habe ich die und die Aufgaben und wenn Kolasinac auf der linken Seite bis zur Grundlinie geht, dann muss das Team entsprechend halt so verteidigen und so defensiv eingestellt darauf sein, falls es eventuell zu einem Gegenstoß kommt. Und ich glaube, das war eher das Problem. Deswegen habe ich insgesamt diese ganzen Diskussionen über Dreier- und Viererkette gar nicht so nachvollziehen können, warum das jetzt wieder aufgeflammt ist, weil das für mich nie eine Frage irgendwie der Taktik und der Ausstellung war, sondern es in den letzten Wochen zuvor eigentlich immer eine Frage war, eher von Einsatz, Laufbereitschaft und ja, taktischem Verständnis eigentlich, weil also letztendlich zum Beispiel das Unentschieden in Brighton oder auch die Niederlage in Southampton im Dezember, es war ja keine Frage, die da jetzt dran lagen, dass wir in der und der Formation gespielt haben, sondern da waren halt andere Faktoren eben relevant dafür, warum wir da nicht gepunktet haben. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt wirkt, muss ich auch bestätigen. Also es kann auch sein, dass wir halt wieder mal ein richtig schlechtes Spiel machen, wenn wir mit der Viererkette spielen, aber aus meiner Sicht bringt es da nicht sofort wieder in irgendeiner Form zu sagen, ja, Emery muss jetzt Dreierkette spielen oder er gleich wieder bei der Viererkette bleiben. Ich glaube, das ist sekundär. Primär zählt es vor allen Dingen eben in dem System, in dem man spielt, möglichst wenig Fehler zu machen und ja, auszuhelfen, Laufbereitschaft zu zeigen. Und dann sollte es eigentlich von alleine klappen. Wir werden es Samstag sehen, ob es funktioniert.
Das werden wir. Das wird Samstag natürlich noch wichtiger sein. In solchen Spielen musst du halt eben den Schritt mehr machen, musst du aggressiver sein, musst du halt dich deinen Mitspielern anbieten als eben Anspielstation. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt dieser Laufbereitschaft und dieser dadurch vielleicht auch entstehenden Spielfreude, dass du halt dann auch mehrere Optionen hast. Du kannst dann halt den Pass auf die Außenbahn spielen, den Pass durchstecken, im Mittelfeld vielleicht nochmal einen Doppelpass machen, um dort irgendwie einen Abwehrstrang zu überspielen. Also das ergibt sich ja dann als Folgeprodukt oftmals dann halt von diesem extra Einsatz oder extra Laufbereitschaft. Und klar, dann spielt das System erstmal die untergeordnete Rolle, wenn ich eben den ersten Schritt schon mal in die richtige Richtung mache, dann kann ich damit schon viel erreichen. Aber da müssen wir dann halt eben auch schauen, dass wir es konstant dann auch hinkriegen, dass wir immer diesen Aspekt eben so gut wie möglich im Vordergrund haben. Und in der Persona Mesut Özil konnte
Diese
man es jetzt.
Überleitung, ich hatte sie für das nächste Thema auch schon vorbereitet.
Konnte man es jetzt eigentlich auch ganz gut ablesen. Also in den Spielen, wo er jetzt beide Mal gestartet
Und
ist.
auch die entsprechende Einstellung und Laufbereitschaft gezeigt hat.
Genau, da war genau das, was du gerade quasi gesagt oder hervorgehoben hast, als dieses positive Element, eigentlich in dem Spieler an sich halt sehr schön widergespiegelt und hat halt dann auch das quasi an Leistung hervorgerufen oder gerechtfertigt, was er dann auf den Platz gebracht hat.
Ja, und dann spricht es eben vor allen Dingen auch dafür, dass Özil selbst so ein bisschen schuld war, vielleicht um die Causa Özil versus Emery noch ein wenig nochmal zu beleuchten, dass zumindest aus meiner Sicht Emery jetzt erstmal der klare Punktsieger ist, weil er bei aller Social-Media-Affinität von Özil, Instagram und Twitter, Facebook, Post in irgendeiner Form, er es geschafft hat, Özil ja auch öffentlich mit seinen Aussagen auf der Pressekonferenz so ein bisschen unter Druck zu setzen und klar gemacht zu haben, okay, gut, nö. Özil hat nicht konstant gut genug trainiert, war häufig verletzt oder krank, angeschlagen, hat er nicht den Einsatz gezeigt. Und dann passt er entsprechend in der Form nicht in mein System. Sobald Özil aber eben genau diese Forderungen erfüllt, dann kriegt er auch seine Einsatzzeit und entsprechend sieht man halt, dass Özil auch in einer sehr viel besseren Form ist, weil er vielleicht eben auch wieder besser trainiert hat und auch vor allen Dingen wieder häufiger trainiert hat. Deswegen finde ich erstmal, Stand jetzt, kann sich auch wieder ändern, dass Emery das eigentlich ganz gut gehandelt hat. Oder zumindest die Leistung von Özil in den letzten Spielen geben aus meiner Sicht Emery jetzt mehr Recht als Özil, weil bei Özil frage ich mich dann ein bisschen, ja, warum jetzt erst wieder? Also was war das Problem vor 4 bis 8 Wochen? Mit Ausnahme natürlich einer möglichen Verletzung, die dich körperlich ein wenig einschränkt.
Also wie das Ganze sich natürlich da wieder dargeboten hat, werden wir Finale sowieso nicht klären, aber definitiv ist maßgeblich jetzt am Ende was Özil dann tatsächlich daraus macht oder gemacht hat. Und das war jetzt in den letzten beiden Spielen, jetzt gegen Southampton ist er ja erstmal Bank gekommen, aber es war auch wirklich nicht verkehrt. Das war wirklich gut. Und wir sehen ja, dass wir einen einfachen Mehrwert auch haben, wenn er das abruft, wenn er Wege auch macht, wenn er versucht, Bälle sich zu holen und dort auch mal eben diesen Anspruch, den Emery an ihn hat, dann halt auch tatsächlich auf den Platz bringt, dass wir diesen Mehrwert haben. Und ich glaube, dass wir dann auch stark von ihm profitieren können. Und natürlich dann in einer Kombination mit Aubameyang, Lacazette, Mkhitaryan, das greift schon ineinander und das sieht man auch. Und da kann man sich halt nur wünschen, dass wir auch dort, auch in seiner Person halt, auch das Thema Kontinuität über die nächsten Spiele auch dort sehen und somit halt eben ja, dieses Extra an Qualität dann auch auf den Platz bringen können und ihn dann auch durch Einsätze ja, für uns profitabel machen können.
Gegen Bournemouth das 1:0 gemacht, das zweite vorbereitet, den Freistoß vor dem Koscielny-Tor nicht ganz, sagen wir mal so, eher falsch ausgeführt, aber dann doch irgendwie wieder alles richtig auch gemacht und reagiert. Also insgesamt eine gute Leistung. Was ist diese Schusstechnik eigentlich da mit dem vor seinem Tor? Also was ist das? Ich habe es nicht verstanden bisher. Ich finde, man sieht das auch gar nicht so gut, also weil alle irgendwie sagen, der trifft ihn ganz besonders, aber so die Zeitlupen geben das aus meiner Sicht überhaupt nicht her.
Es ist, glaube ich, wenn man sich's, also zugegebenerweise gestern konnte man es halt nicht, glaube ich, nicht so gut erkennen, aber es ist halt diese Art, den Ball vorher so leicht nochmal nach unten zu drücken, auftitschen zu lassen, sodass er halt so einen Auftrieb kriegt und in dem Fall dann über den Keeper geht. Und das war gestern auch so, dass Boruc dann halt nur noch kurz mit den Fingerkuppen dran kam und aber im Endeffekt nicht mehr die Flugrichtung entscheidend verändern konnte. Es gibt andere Tore von ihm. Ich glaube, da findet man auf Twitter, wenn man es möchte, eine Menge an Zusammenstellungen, glaube ich, heute, wo man halt ein bisschen besser sieht und ein bisschen klarer erkennen
Muss ich
kann.
mir dann noch mal angucken.
Ja, aber im Hauptfall ist es halt dieses leicht Richtung Auftitschen, so dass es quasi so einen Aufschwung kriegt. Ja, wieder schaust dir an oder schaut euch das nochmal an. Es ist sicherlich etwas, wo man am Ball rein technisch doch sicherlich eine Menge drauf haben muss.
Das auf alle Fälle. Sind noch weitere Talking Points vom 5:1 zu erwähnen. Wir haben Kolasinac raus, allerdings wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. Also jetzt nichts Gravierenderes. Sonst noch irgendwas, was uns aufgefallen ist, was wir noch nicht so ausführlich mal an anderer Stelle besprochen haben.
Was ich, also ich hätte noch zwei Punkte und
Ja, sehr
zwar zum
gut.
einen Lacazette, trotz dass er eingewechselt worden ist, weiter on fire, sogar mit einem Freistoßtor. Interessanterweise etwas, was man von ihm gar nicht so auf dem Schirm hat, aber sehr gut gemacht und hält dadurch natürlich so sein Level an Selbstvertrauen natürlich weiter oben. Das ist perfekt. Das kann wirklich nicht schaden.
Kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich jetzt auch noch mal ein bisschen beweisen will, gerade in der Liga, weil er in der Europa League ja noch fehlen wird. Also der hat wirklich wenig Einsätze in nächster Zeit.
Genau,
Französische Nationalmannschaft ist er ja auch nicht mehr gesetzt.
er ist gegen die beiden Spiele gegen Rennes gesperrt. Das heißt, ja, er hat jetzt Tottenham und United, zwei Spiele, wo ich ihn auch gerne sehen wollen würde. Auch sehr, sehr gerne mit Aubameyang zusammen. Da muss man halt mal gucken, wie man das Ganze aufstellt. Aber das ist Zukunftsmusik. Aber Fakt ist natürlich, er möchte jetzt natürlich zeigen, okay, ich bin hier und das zeigt man am besten natürlich durch Tore, die er momentan halt erzielt. Also das ist sehr gut. Und Punkt zwei, den ich sicherlich noch kurz ansprechen wollte, du hattest vorhin kurz den defensiven Lapsus erwähnt von Guendouzi gestern. Einige hatten über Foul gesprochen, aber es war man sich wohl grob
Ja,
einig,
nicht in der Premier League.
das ist wohl eher naja, ein bisschen leichtsinnig
Mike
war.
Dean hätte weiterlaufen lassen. Bei der Gelegenheit, hast du das Foul nochmal gesehen von an Abu Dhabi in dem Chelsea-Spiel?
Ja.
Das war Mike Dean damals ja als Schiedsrichter und der hat ja noch nicht mal das Spiel unterbrochen. Das war mir so
Ja,
überhaupt
war
nicht bewusst gewesen.
Hammer, ne? Ja, also Mike Dean bleibt ein Rätsel,
Und
obwohl letztes
der
Wochenende
stand noch
mit.
nicht mal weit weg. Also der hatte gute Sicht auf das, auf das Foul. Also das brutale Foul.
Ja, also es ist halt Mike Dean und wie wir letztes Wochenende erlebt haben, hat er ja manchmal auch seine schönen Phasen, wenn es gegen die Spurs geht. Also, aber insgesamt sollte man ihn, glaube ich, die Pfeife entziehen. Das ist halt einfach nicht aushaltbar. Aber wo ich eigentlich hier drauf hinaus wollte, war die Tatsache, dass man sagen muss, Guendouzi kurz danach etwas neben sich stehend, aber nach der Pause wirklich mit geschwellter Brust und völlig unbeeindruckt weitergespielt. Und das nach so einem Lapsus mit dem jungen Alter muss man erstmal machen und man muss ihm natürlich diese Fehler zugestehen. Er ist halt noch ein junger Spieler, aber er hat halt einfach auch ja, diese Eigenschaft, solche Situationen auch für sich anzunehmen. Also er scheut sie nicht und das ist vielleicht etwas, was meiner Meinung nach viel mehr wiegt als halt mal einen Fehler, den er macht. Es ist natürlich immer besser, wenn er nicht gemacht wird. Da müssen wir uns nicht drüber streiten. Nur wenn man dann danach so zurückkommt und dann das ganze Spiel über eben nicht mit gesenktem Kopf weiter beschreitet, dann zeigt das halt schon, dass man auf einem ganz guten Weg ist, auch was so Leader-Qualitäten angeht. Da glaube ich, kann er ein ganz spezieller Spieler werden in Zukunft, natürlich ohne Frage noch mit viel, viel Entwicklungspotenzial.
Schnäppchen gewesen für die paar Millionchen, die er gekostet hat. Gleiches gilt übrigens für Leno auch, weil er da auch mal irgendwie so ein bisschen Kritik aufkam oder das in Frage stellen. Aber wie gesagt, 25 Millionen damals. Er hat jetzt in letzter Zeit echt einige richtig, richtig gute Spiele gemacht und halt auch mal wirklich Saves gezeigt, die man nicht täglich hält und die uns auch im Spiel gehalten haben. Auch in Schlüsselmomenten eines Spiels. Von daher, Leno auch sehr, sehr gut in Form gerade. Können wir gut gebrauchen für die nächsten Spiele.
In jedem
Gut,
Fall also.
dann machen wir doch eine kurze Pause in dieser 101. Episode und blicken im zweiten Teil auf ein wenig News und Gossip und ja, aufs kommende Wochenende. Das Spiel gegen die Spurs. Kurze Pause. Zweiter Teil in Episode 101 vom German Gunners Podcast. Wir blicken gleich aufs kommende Wochenende in der Premier League, besprechen jetzt aber was, Christian? Fragen, Nachrichten, Gossip?
Genau, ja, Gossip würde ich vorziehen. Alles, was im Endeffekt derzeit momentan neben dem Spielfeld so um Arsenal herum an ja, Sachen und Themen diskutiert wird. Und ein großes Thema natürlich immer noch nach dem Abgang von Sven Mislintat, die Frage Sportdirektor oder Zugang im ja, Backoffice, sagen wir es mal so. Und da ist ein
Rechte
Name
Hand.
natürlich, ja, genau, ein Name in Form von Monchi, ja, mittlerweile sehr, sehr heiß gehandelt und wenn man entsprechenden Presseberichten Glauben schenken mag, eigentlich für den kommenden Sommer schon fix bei Arsenal eingeplant und ja, er wäre kein Unbekannter in der Kombination mit Unai Emery. Sie haben beide zusammengearbeitet, sehr erfolgreich während Emerys Zeit bei Sevilla, wo sie auch ja, mehrere Europa League-Siege quasi zusammen errungen haben. Und ja, es wäre sicherlich eine Personalie, die Arsenal nach den ganzen Querelen in diesem Segment durchaus gut tun würde und vielleicht auch der Kombination mit Emery sehr, sehr gut tun würde, um ihm auch ja, ein gewisses Maß an Bekanntem oder Gewohntem vielleicht zu bieten. Also das ist sicherlich eine Thematik, die momentan sehr heiß diskutiert wird.
Ja, und wir können es eigentlich aus meiner Sicht auch kurz machen. Dieses ganze Theater da im Verein außerhalb des Spielfeldes muss aufhören. Also ich weiß gar nicht, wer da irgendwie das Sagen hat, aber offensichtlich scheint es da doch ja ein paar größere Verwerfungen gegeben zu haben. Deswegen würde ich es begrüßen, wenn ein Sportdirektor oder wie man auch immer das dann nennen möchte, was das Tätigkeit- und Zuständigkeitsbereich angeht, kommt, halte ich auch für einen Vorteil, dass jemand installiert wird, mit dem Emery ganz gut auskommt, beziehungsweise die sich kennen, halte ich jetzt aber nicht für die zwingend notwendige Voraussetzung, weil ich glaube, Emery ist nicht das Problem in der ganzen Konstellation. Ich glaube, der ist jemand, der durchaus auch in der Lage ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die er noch nicht so gut kennt. Ist es aber auf alle Fälle kein Nachteil und Ja, vom Track Record ist Monchi jetzt nicht so schlecht. Also mit Sevilla gute Arbeit bei Sevilla gute Arbeit gemacht, durchaus auch gute Talente entdeckt, die dann ja doch relativ viel Geld auch an andere Vereine veräußert wurden. Das ist sicherlich ein Modell, mit dem Arsenal, wenn wir jetzt nicht in die Champions League kommen, hantieren muss oder hantieren darf, wie man es nimmt. Von daher denke ich, wäre das sicherlich eine sinnvolle Ergänzung. Jedenfalls alles besser als das derzeitige Chaos da jetzt, auch mit dem ja doch sehr ja, wenig schönen Abgang von Mislintat und diese ganzen Diskussionen darüber, ja, wer hat da jetzt eigentlich wen irgendwie in den Zuständigkeiten behindert und wer hat wollte mehr Macht, wer kam mit wem nicht aus. Es ist alles nicht hilfreich, da kann es noch so gut auf dem Platz laufen, aber der Verein muss gerade jetzt nach der Ära Wenger mal so ein bisschen ja, zur Ruhe kommen und halt jetzt auch mal etablierte Strukturen installieren und nicht irgendwie alle 3 Vierteljahre was Neues mit neuen Personen, mit neuen Zuständigkeiten, mit neuen Tätigkeitsfeldern, mit neuen Jobbeschreibungen. Das bringt halt nichts, weil es mag sportlich vielleicht ganz gut gerade laufen, aber man muss halt auch außerhalb des Spielfeldes so ein bisschen die Basis setzen dafür, dass das ja in nächster Zeit stabil bleibt. Von der Kroenke-Familie können wir da nicht viel erwarten. Deswegen müssen wir uns sowohl auf dem Transfermarkt als auch auf dem Spielfeld geschickter anstellen als die Konkurrenz. Und dafür braucht es halt die entsprechenden Leute im Verein, die halt auch rechtzeitig in die Planungen involviert sind. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sollte Monchi denn kommen, hoffentlich jetzt schon mehr oder weniger so ein bisschen in die Ideen oder in die Planungen eingebunden ist. Weil wir haben Aufgaben zu tun. Im Sommer, wir brauchen einen Ramsey-Ersatz. Was passiert mit Özil? Wir haben Bedarf in der Defensive, unklar die Zukunft von Koscielny. Was machen wir mit Mustafi? Wir haben Probleme auf der Rechtsverteidigerposition. Wenn Bellerin nicht spielt, haben wir eigentlich keinen, dem man das jetzt wirklich zutraut, beziehungsweise jemand, der da auch wirklich spielen möchte, spielen kann. Also da ist einiges zu tun. Es gibt neue Verträge, Trikotausrüster, neues Sponsoring-Deals, es kommt also mehr Geld rein. Da sind also einige Aufgaben zu erledigen in nächster Zeit. Von daher wäre es schon mal ganz gut, wenn man da jetzt auch die Person hat, die das länger als ein halbes Jahr machen würde. Ja, und jemanden vor allen Dingen hat, der sich international ein bisschen auskennt. Weil Premier League-Expertise sollte im Verein genug sein und der halt auch ja, gut verhandelt, beziehungsweise eben auch das so ein bisschen das Auge hat für dann in Zusammenarbeit eben mit den anderen Leuten für junge Talente, die man ja, gewinnbringend auch mal wieder verkaufen kann.
In jedem Fall. Und wenn wir da halt früh einsteigen und früh Sicherheit haben, bringt uns das natürlich auch bei der Kaderplanung und der Zusammenstellung für den nächsten Sommer sicherlich einen Schritt weiter, wo wir quasi bei einem Thema wären, was sicherlich nicht nur ich, sondern auch viele andere schon öfter in den letzten Wochen mal diskutiert haben. Und das hängt unmittelbar auch mit einer Personal zusammen. Und zwar Kaufoption Denis Suarez. Er spielt, naja, um es mal gelinde zu sagen, sehr
Wenig.
wenig bis gar nicht. Das heißt, auch das sind halt Punkte, wo ich jetzt schon schauen muss, wenn wir die Pressekonferenz von Emery vor dem Spiel gegen Bournemouth betrachtet haben, wo er danach explizit gefragt worden ist, hieß es eben, dass er noch keine 90 Minuten gehen kann und dass er quasi noch, ja, bis zum Sommer wäre noch viel Zeit und ähnliches. Wenn man auf den Spielplan guckt, ist da nicht mehr viel über, um sich wirklich zu zeigen. Und dann ist halt die Frage, ob man so eine Option sieht und das Geld investiert oder ob man sowas halt im Endeffekt,
Bleiben lässt.
ja, sang- und klanglos auslaufen lässt. Das sind alles auch so Themen, die spielen natürlich engmaschig zusammen mit einer Verpflichtung beispielsweise von Monchi, wo wir dann halt Abstimmungen haben mit Emery, Monchi, Salé. Das wären halt so wahrscheinlich die drei, die dann das Ganze am Laufen halten oder zum Laufen bringen. Nur dafür musst du dann halt auch frühzeitig Klarheit haben über die Struktur, über die Planung. Wie willst du das an den Stellen angehen? Wie möchtest du deinen Kader ausrichten? Und ja, solche Entscheidungen, ich weiß es nicht, bis wann man die Option ziehen muss, aber die muss ich ja dann halt auch in gewisser Weise so treffen und ziehen, dass ich noch genügend Zeit habe, mich je nach gezogener oder nicht gezogener Option halt für die restlichen Transfers aufzustellen. Also auch da erstmal eine primäre Frage: Spieler im Kader, ja, nein, spielt er, wie viel Einsatzzeit? Aber wenn man das Ganze runterbricht und ein bisschen tiefer geht, auch Fragen der zukünftigen Ausrichtung im Backoffice. Und da sieht man halt, wie engmaschig das momentan halt auch verbunden und verwoben ist, was halt die Ausrichtung angeht.
Er wäre ja in der Europa League spielberechtigt, von daher kriegt er da vielleicht mehr Einsatzzeit.
Ja, muss man halt mal schauen. Ne? Die anderen Spiel Es gibt ja keinen Spieler, wo man sagt, aus dem aktuellen Kader, der wäre da nicht spielberechtigt. Ne? Also,
Ja, das
ja.
stimmt, aber vor dem Hintergrund, dass United dann eben an dem Wochenende wartet, könnte man
Müssen,
schon mal
müssen.
überlegen, okay, dass man ihm
Ja.
vielleicht eine Chance gibt, weil gegen United in der Liga wird er definitiv nicht von Beginn an spielen.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und bei den Spurs sicherlich auch nicht. Ja. Die Spiele rinnen ihm aus den Händen. Das kann man wohl
Er
sagen.
hat halt auch noch das Pech, dass FA Cup jetzt auch nicht mehr dabei ist, ne? Also
Gut, ja, das ist
gut,
wohl
ich
wahr.
denke, man hat es als Backup genommen, falls nochmal sich jemand verletzt oder so, aber vielleicht hat man intern schon gesagt, okay, gut, idealerweise brauchen wir diese Option gar nicht. Im Endeffekt war es ja ein Deal für beide Seiten, der ganz okay ist. Barcelona hat einen neuen Vertrag mit ihm gemacht. Er hat seinen Marktwert ein bisschen gesteigert, beziehungsweise Barcelona eine potenzielle Ablösesumme irgendwann mal, wenn wir die Option nicht ziehen. Von daher, ja.
Alles gut.
Ja, also
Keiner wird
könnte
verhungern.
es gibt größere Probleme, von daher.
Genau.
So, was haben wir noch an? Ja, das war's, glaube
Das
ich, wenn wir jetzt
war es an großen,
an
großen Gossip.
Personalien, wie es so schön heißt.
Ja, wir sehen Holding und Bellerin und auch Welbeck drücken fleißig die ja, Reha-Maßnahmen und
Ja, Holding
Fitnessstudio.
könnte, glaube ich, rechtzeitig wieder fit werden für den Start der neuen Saison, wenn es gut läuft.
Es sieht definitiv gut aus, was man da sieht. Welbeck, das sieht auch gut aus, aber da weiß man ja natürlich noch gar nicht, ob er überhaupt nächste Saison noch da ist. Das heißt, das wäre halt Kaffeesatzleserei. Aber bei Holding sieht das wirklich nicht schlecht aus. Also das muss man wirklich sagen. Das wird hoffentlich.
Like a new signing.
Ja, so ungefähr. Aber ja, warten wir es ab. Aber ansonsten ist das erstmal Gott sei Dank zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen das, was wir im sogenannten Gossip-Teil halt besprechen können, weil die Unruhen der letzten Wochen und Monate waren eigentlich, glaube ich, schon genug, dass man sich dann auch mal freut, wenn es halt ein bisschen ruhiger in dem Fahrwasser halt ist, in der jetzigen Zeit.
Ja, also von daher ist, ich meine, also es wäre schlimm, wenn jetzt die Planungen für die neue Saison da noch nicht gestartet sind intern im Verein. Also mögliche Spieler identifiziert, mögliche Positionen, wo Bedarf ist, identifiziert worden. Ich hoffe, da passiert was rechtzeitig. Man darf halt auch nicht vergessen, dass im kommenden Sommer kein Sport oder kein Großereignis im Fußball ist. Wir sind ja in den USA, glaube ich, Arsenal in der Sommertour.
Ja.
Also muss man halt auch dann relativ rechtzeitig diesmal, oder anders formuliert, es gibt jetzt halt auch kein Ereignis, das in irgendeiner Form einen möglichen Transfer hinauszögert, und da haben alle Mannschaften dieselben Bedingungen. Deswegen kann man jetzt halt auch nicht à la Arsène Wenger irgendwie bis Mitte August pokern.
Wahrscheinlich nicht. Nein, sollte man strikst unterlassen.
Gut, dann blicken wir doch aufs kommende Wochenende, würde ich sagen.
Ja, sehr
Wir
gerne.
können bis auf einen
Northland
Punkt an
Derby.
die Spurs heranrücken.
Verrückte Welt.
Es müsste eigentlich Motivation genug sein. Also damit ist eigentlich auch alles gesagt. Eigentlich muss man einfach nur eine Tabelle an die Kabinentür kleben und zeigen, bei 3 Punkten sind wir bis auf einen Punkt an die Spurs ran. Und damit dürfte die Kabinenansprache von Emery eigentlich erledigt sein.
Manchmal kann es eigentlich so einfach sein, ne? Also das ist tatsächlich, es ist ja verrückt. Ich habe gestern, als ich dann, wir waren ja eigentlich schon gut durch im Spiel und dann kam ja bei Chelsea dann dieses, naja, fast schon Thierry Henry-like Tor von Trippier. Das war ja, also meine Güte, ich glaube, also Thierry hat, er hat wahrscheinlich vom Fernseher applaudiert, also
Man
besser
fragt
hätte
sich
er es
immer,
auch
was
nicht
in
machen
solchen
können.
Momenten dann, also klar, es ist ja in irgendeiner, solche Blackouts gibt es ja einfach auch.
Aber es war ein Traum, also es war wirklich super. Und dann in dem Moment denkst du, okay, das Ding ist durch, Chelsea wird es halt jetzt gewinnen. Und dann rechnest du im Kopf durch und denkst, ja, jetzt sind wir doch erst schon relativ nah dran und wenn wir jetzt gewinnen würden, ist es irgendwie. Und dann glaubst du aber, das kann eigentlich nicht passen, denn wir waren noch halt so weit weg und schlägst halt dann die Tabelle auf und dann siehst du es halt schwarz auf weiß und denkst dir halt nur,
Ja,
okay, das.
mir wäre ja auch lieber gewesen, wenn die Spurs gewonnen hätten, weil dann hätten wir etwas mehr Abstand nach hinten gehabt, beziehungsweise der Abstand
Ja,
von Chelsea zu uns wäre schon ein bisschen größer geworden, weil so sind jetzt viel mehr Mannschaften in der Verlosung noch. Ist
es
natürlich
wird
auch
halt,
positiv, weil du
genau.
sozusagen einen Platz mehr gewinnst, auf den du landen kannst. Aber
Es hat.
ich hatte die Spurs eigentlich als sehr viel stabiler eingeschätzt, jetzt gerade auch so in der Phase Februar, März, also auch gegen Dortmund sahen sie sehr gut aus in der zweiten Halbzeit. Das ist komisch, also da so ein bisschen gegenläufig. Bei Arsenal hat das schlechte Spiel in Borisov den Knacks zum Guten gegeben. Danach hat man sich zusammengerissen und seitdem die Spurs da gegen Dortmund richtig gut gespielt haben, habe ich jetzt immer so die Zusammenfassung gesehen. Und gestern hat das Spiel dachte auch so, pff, warum sind denn die Dritter eigentlich? Also.
Ja, es ist halt verrückt manchmal und es ist dann halt so ein Northland Derby, wo man wirklich wieder richtig Feuer drin ist. Ne? Also nicht nur, weil es eben das Northland Derby ist, sondern halt auch tabellarisch gesehen. Und
Ja,
da
man
muss
muss es
man
ja auch
ganz
so
klar
sehen,
sagen.
als wenn die Spurs brauchen auch nur die Tabelle an die Kabinentür kleben und sagen, wenn wir gewinnen, sind wir 7 Punkte vor denen. Das ist schon ein Brett auf alle Fälle. Das sind ja eigentlich 3 Spiele.
Ja, gut. Aber diesen Vorsprung hatten sie ja schon öfter in dieser Saison. Also
Den Vorsprung hatten sie sogar schon häufiger in der gesamten Premier League-Geschichte.
ja, also es ist halt interessant, wie gehen halt beide Mannschaften damit um? Wie gehen sie in dieses Spiel rein? Sind die Spurs jetzt aus dem Rhythmus? Das Gerede, dass man halt wieder ja, die Meisterschaftsambitionen halt hat wegschmeißen müssen, obwohl man, sage ich mal, ganz
Also,
realistischerweise
wer hatte die
betrachtet,
denn da?
ja, man schreibt die Spurs ja immer da rein und die scheinen ja halt immun zu sein gegen jegliche Kritik aus englischer Presse. Klar, kein Stich gegen Liverpool und City in gar keinster Weise, aber wenn man halt nur lange genug darüber redet, glaubt man es halt vielleicht irgendwann selber und vielleicht kann das halt so einen gewissen Knacks halt geben. Man muss es sehen, aber ich finde, es gibt keinen besseren Zeitpunkt für Arsenal, jetzt einfach mal in so ein North London Derby zu gehen, auch wenn es auswärts ist und einfach mal zu sagen, da holen wir mal wieder was, das gewinnen wir mal wieder nach längerer Zeit. Das letzte Mal ist ja schon ein bisschen her. Ja, und holen wir dann im Endeffekt gleichzeitig auch nicht nur die Punkte ran an Platz 3, sondern auch den Schwung eben für das kommende Spiel dann auch in Rennes und gegen United. Das sind halt momentan halt so kleine Stellschrauben, die ganz, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind in so einer Konstellation der Tabelle, die einfach so unfassbar eng ist, dass nicht wirklich jeder Punkt entscheidet, sondern auch halt die Frage, wie ist die Mannschaft mental gerade drauf? Und wenn ich jetzt da diesen Hebel in die richtige Richtung setzen kann, halt durch solche Sachen, wo du auch gerade schon sagtest, jetzt noch bis zum 14. März spiele, dann erstmal Pause und dann bis dahin wirklich alles raushauen, was man hat, dann kann das natürlich ganz entscheidender Punkt ja, eine ganz entscheidende Stellschraube für die verbleibende Saison werden.
Wer spielt Rechtsverteidiger?
Ja, spielen wir denn drei oder vier Racken?
Ist ja egal. Also, wir brauchen ja jemanden für die rechte Seite. Ich tippe sehr stark auf Dreierkette.
Ja,
Mit
Dreierkette wäre.
Sokrates, Mustafi, Monreal.
Ja, sieht nicht verkehrt. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Wir könnten natürlich auch so spielen, wie wir es gestern gemacht haben, aber
Ja,
dann
geht auch.
müssten wir Jenkins in das Northland Derby reinhauen. Ich meine, passender geht's halt nicht, ne?
Ja, also
Ja.
gut, Maitland Niles scheint ja jetzt noch zumindest das jemand zu sein, den man, glaube ich, eher für die Europa League in voller Fitness haben möchte. Emery sagt ja, er war sich nicht ganz so sicher, ob man es riskieren sollte. Wäre auch eine Option, hat zum Beispiel gegen Liverpool auch ganz gut, also bei Liverpool damals ganz gut geklappt eigentlich. Ich denke, Dreierkette wird es sein. Ja, mal gucken. Also, wie gesagt, alles mit rechts ist die einzige Position, die aus meiner Sicht ein bisschen vakant ist. Özil, denke ich, wird nicht spielen. Ramsey bekommt Einsatzzeit mit Mkhitaryan und Iwobi zusammen. Und ich denke, Lacazette, Aubameyang sehen wir nicht zusammen.
Glaube ich auch nicht. Wäre, ist aber schade. Aber naja, gut, man hat dadurch natürlich noch die Option, halt von der Bank nochmal eine Gefahr zu bringen. Das muss man natürlich auch sehen. Ja, sehen wie Özil. Puh.
Glaube ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es,
Ich auch nicht wirklich. Aber
ja, man weiß es. Also vielleicht spielt er auf Viererkette mit ganz klassisch 4-2-3-1. Weiß ich nicht, ob wir das hinkriegen. Er
ja.
wäre sehr, wär schon sehr offensiv, aber ich meine, Chaka Torreira als Doppel-6,
Ja, gut, das dürfte das.
Mkhitaryan, Iwobi, Aubameyang vorne. Mein Gott, er wäre auch eine Option. Du musst es.
Definitiv.
Und
Also
dann
ich glaube,
Viererkette halt mit Kolasinac links, Sokrates, Mustafi. Bleibt da immer noch zu klären, wer dann rechts spielen würde. Lichtsteiner.
aber meinst du, Koscielny ist zu angeschlagen, dass er nicht spielen
Ja,
kann,
ich
oder?
glaube, meinst du das? Ich glaube nicht, dass man ihn riskiert.
Also er hat ja gestern nochmal ordentlich einen aufs, ich glaube, aufs Knie gekriegt, war es, ne? Ich
Ja,
habe jetzt
also
auch noch nichts gehört.
mir wäre es auch lieber, wenn Koscielny spielen würde anstelle von Mustafi, aber ja, also es muss auf alle Fälle jemand spielen, der hundertprozentig fit ist, gerade halt auch gegen die schnellen Spieler der Spurs. Man muss ja auch sagen, ich schätze, es wird sich darüber entscheiden, wie viele defensive Fehler wir machen. Also wenn wir stabil stehen, wenig Fehler machen, dann haben wir gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Muss jetzt so ein bisschen gucken, dass du die Kreise irgendwie von Eriksen und Son ein bisschen einengst. Die sind gerade ganz gut drauf. Ja, und über, ganz ehrlich, also so, über die Flügel oder so sehe ich die Spurs gar nicht so gefährlich. Ich glaube, die sind halt durch die Mitte wirklich gut. Und halt vor allen Dingen nach Standards, Flanken, Kopfbälle mit den, ja, mit einer sehr, sehr mächtigen Zentrale im Sturm, sehr variable, aber da passiert halt viel durch die Mitte. Also auch gestern gegen Chelsea dachte ich immer so, ja, pff, so häufig spielen die Spurs gar nicht über außen. Man müsste eigentlich vor allen Dingen, ja, sozusagen das Mittelfeld und die Mitte zumachen, was er auch wieder dafür so ein bisschen sprechen würde, vielleicht eher mit einer Viererkette zu spielen, weil man die Außen vielleicht gar nicht so stark doppelt besetzen müsste immer. Andererseits gibt uns eben die Dreierkette die Möglichkeit, eben selbst über die Außen gefährlich zu werden, wo die Spurs ja auch durchaus schon ein bisschen anfällig sind, auch hat man gestern ganz gut gesehen eigentlich. Ja, also
Ja.
es gibt für beide Systeme oder für beide Ausführungen natürlich Pro- und Kontra-Argumente und letztendlich ist es auch ein bisschen davon abhängig, sozusagen, wie die Spieler drauf sind. Gut ist ja vor allen Dingen, dass wir, und das ist ja das Schöne, es nicht wissen und der Gegner es auch nicht weiß, wie wir spielen und dementsprechend sich nicht so drauf einstellen kann. Bei Wenger wusste man immer sofort, es wird 4-2-3-1 oder in seinen letzten Monaten dann hin und wieder auch mal eine Dreierkette, aber ja, wir sind ja weniger ausrechenbar geworden. Das macht es ja eigentlich schon, das ist ja ein Qualitätsmerkmal erstmal zumindest.
In jedem Fall. Und das macht es halt auch dann teilweise bei den vielen offensiven Optionen dann halt auch schwierig zu sagen, wie stellen wir auf, was haben wir uns dort ausgedacht. Aber Emery hat ja in der Pressekonferenz schon ganz deutlich gesagt, wird sich das Tape von Chelsea gegen die Spurs genau angucken und dann seine taktische Ausrichtung sich überlegen. Das heißt,
Zwischen zwei Folgen von Peaky
Also er wird dann halt natürlich schon, glaube ich, auch ein bisschen gucken, was hat Chelsea halt gut gemacht, wie haben sie da die Spurs gut zugestellt und wird sich da sicherlich einiges schon von abgucken. Und dann müssen wir halt sehen, dass wir halt vorne sehr effektiv spielen, dass wir da die Chancen machen und dann gucken, dass wir halt, wie du schon sagtest, Kreise von Son, Eriksen eindämmen, dass wir schauen, dass wir den Harry Kane abmelden, der natürlich immer brandgefährlich ist. Also Sachen. Also du musst halt da ziemlich viel auch auf die individuellen Spieler bei den Spurs gucken, die meistens die entscheidenden Faktoren für die Siege in der Saison bei den Spurs natürlich auch waren. Dann hast du eine gute Möglichkeit, eben auch dort in Wembley zu bestehen. Also ja, schauen wir, wo da die Reise hingeht. Aber es ist definitiv halt durchaus interessanter von dem, was wir machen, was wir an Optionen haben, rein von der taktischen Ausrichtung, als aber auch von dem Spielermaterial, was wir verschiedenst einsetzen können, weil wir da durchaus im Offensivbereich eine Menge gute Optionen haben, die sicherlich alle nicht gleichzeitig auf dem Feld stehen können und wir somit vielleicht auch noch mal flexibel reagieren können, neuen Anreiz setzen oder halt auch bei einem entsprechend positiven Ergebnis noch mal neue offensive Impulse setzen, um halt weiter den Gegner halt vom eigenen Tor wegzuhalten. Also es ist durchaus ein Spiel, wo ich uns trotz der viel und hochgelobten Saison der Spurs absolut auf Augenhöhe sehe. Ohne Frage.
Siegtreffer Dennis Suarez.
Ja,
Ich würde mich schlapp
also
lachen. Was macht die Konkurrenz am Wochenende? Ich bin unvorbereitet.
Das können wir relativ schnell nachgucken, was die Konkurrenz am Wochenende macht. So,
Also
wir
Liverpool
haben.
hat im Merseyside Derby gegen Everton, aber Liverpool
Ja.
ist ja nicht unsere Konkurrenz.
Nein, wir haben, um das abzurunden, jetzt nochmal, was die oberen Tabellenplätze angeht und Kampf um die Meisterschaft. Wir haben Manchester City, die in Bournemouth spielen. Direkte Konkurrenz Manchester United zu Hause gegen Southampton.
Hasenhütte mal ein Paket schicken.
Ja, wollte gerade sagen, da erwarte ich jetzt nicht wirklich viel, was dabei rauskommt. Und dann haben wir am Sonntag Chelsea in Fulham, die ja heute bekannterweise Claudio Ranieri geschasst haben.
Das sieht gar nicht gut
Und
aus für uns.
das, gut, Fulham-Chelsea ist natürlich ein absolutes Derby, wo ich sagen muss, da ist natürlich in einem Derby
Sieht da mal
grundsätzlich
wieder,
alles
dass
drin.
Investitionen über die 100 Millionen dir nichts garantieren.
Nee, vor allen Dingen, wenn du halt im Endeffekt einen ganzen kompletten Kader im Endeffekt neu zusammenstellst, ohne einen gewissen Rhythmus, dann, ja, Scott Parker, Übergangscoach, ja, schon mit Blick auf die Championship, denke ich, ohne Frage bei dem Rückstand,
Ja, brauchen wir nicht drüber reden.
den
Also.
Fulham hat. Die stehen bei 17 Punkten und der erste Nicht-Abstiegsplatz, das sind die Saints mit 27, also das sind 10 Punkte. Boah, das ist ein dicker Brocken. Und dazwischen steht noch Cardiff mit momentan 25 Punkten. Also ich denke, der Käse ist gegessen.
Ja gut, da kann man
Ja,
jetzt nicht mit Ausrutschern rechnen.
sollte man definitiv nicht einplanen. Also das kann man wohl eindeutig so festhalten. Wir müssen einfach auf uns gucken und müssen halt schauen, dass wir halt bei den Spurs eine super Leistung abliefern und dann einfach vielleicht auch mal den Dreier mitnehmen. Und wenn es nicht ist, eben halt einen Punkt mitnehmen. Das ist halt entscheidend. Und wir haben jetzt noch einen engen Fahrplan im März, aber wie wir schon gesagt haben, der ist halt zeitlich relativ gestrafft, sodass man eigentlich da auch alles reinschmeißen kann, was ja mit der geschundene Fußballkörper zu dem Zeitpunkt der Saison noch hergibt.
Ich finde übrigens mega gut auch, dass am 3. Märzwochenende da spielfrei ist bei uns, weil da ist nämlich noch Biathlon-WM.
Ja,
Ja.
genau. Das ist doch super gut.
Gut, ich würde sagen, wir beenden Episode 101 jetzt. Wir haben, glaube ich, alles besprochen.
Genau, wir haben, glaube ich, die wichtigsten Themen alle abgefrühstückt von dem gestrigen Spiel bis zum Samstagmittag gegen die Spurs. Also, ja, seid gespannt auf das Northland Derby. Beide Saison wird es gezeigt, Samstag 13:30 Uhr. Also, ja, heißer Samstag.
Ja, ist sonst an dem Samstag sportmäßig nicht ganz so viel, aber das ist auf alle Fälle ein Highlight. Und es gehen ja so langsam die Sportereignisse ein bisschen aus. Sind so nordische Ski-WM ist jetzt noch, dann ist Biathlon-WM noch, dann ist aber auch der Wintersport zu Ende. Gut, NBA-Playoffs verfolge ich ja nicht mehr so. Deswegen gut, dass jetzt die großen Ligen dann langsam so auf die Zielgerade einbiegen. Kann man sich wieder in den nächsten Wochen ein wenig auf Fußball auch konzentrieren.
Ohne Frage, das kann man.
Gut, dann,
Gut.
ihr wisst, wie ihr uns kontaktieren sollt, könnt und dürft bei Fragen, Anregungen, Kritik, Talking Points etc. pp. Wir werden sicherlich auch wieder Gäste demnächst mal haben, wenn das hier alles auf solideren technischen Füßen steht. Wenn ich in der neuen Wohnung bin, dann machen wir hier mal große Skype-Konferenzen auch mit Gästen. Ansonsten, wie immer natürlich per Mail germangunners@googlemail.com. Am einfachsten ist es per Twitter @germangunners, Christian, ich @medispolis. Germangunners.com ist das Blog, wo es natürlich auch eine Vorschau auf das Derby geben wird am Samstag. Und die Facebook-Seite ist facebook.com/germangunner, wo relativ intensiv und fleißig weiterhin diskutiert wird.
Ja, was uns natürlich sehr freut, und immer gerne weiter so.
Auf alle Fälle. Morgens die erste Anlaufstation, wenn ich in der S-Bahn sitze, ganz kurz Facebook checken und gucken, was kommentiert wurde unter die Einträge.
Absolut, absolut. Und wie ihr seht, wir gucken auch immer, dass wir auch dort die Sachen einbinden. Und schauen, dass wir da dann halt die Fragen auch so gut wie möglich beantworten. Also es lohnt sich auch dort Fragen zu stellen oder im Forum zu diskutieren. Wir nehmen das alles zur Kenntnis und versuchen das natürlich immer ja, so gut wie
In die
möglich
Themen des Podcasts mit einfließen zu lassen.
definitiv, definitiv.
Alright, dann ja, dann ja, dir noch eine schöne Restwoche. Wir lesen uns ja sicherlich am Samstag und euch allen auch da draußen eine gute Restwoche, einen guten Start ins Wochenende und ja, toi toi toi, viel Spaß am Samstag beim Derby. Hoffen wir auf idealerweise 3 Punkte. Mal sehen, vielleicht sind wir auch mit einem Punkt gut bedient, aber so ein Sieg bei den Spurs im fremden Stadion wäre jetzt so zum Abschluss der Wembley-Ära von Tottenham wäre schon schmackhaft.
Das wäre sehr, 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 sehr sicher.
auch
Auf jeden
gut.
Fall.
Also, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.
Macht's gut, ciao.